wäre total interessant, wenn wir uns Zeit nehmen würden, uns darüber auszutauschen, mit welchen Gedanken wir das neue Jahr begonnen. Das könnt ihr vielleicht nach dem Gottesdienst machen, wäre doch eine gute Idee, anstatt vielleicht über Belanglosigkeiten zu sprechen. Ich kann auch so sprechen. Gut, danke. Eine Geschichte habe ich für euch, wie meine Schwester, welchen Gedanken meine Schwester Christine das neue Jahr begonnen hat. Es waren nämlich Schockgedanken. Sie hat am 1. Januar ganz normal morgens ihr Handy wieder eingeschaltet und sieht sofort die Nachricht von diesem Brand in Fontmontana. Und sie wusste, ihre Tochter Michael mit ihrem Mann ist genau zu diesem Zeitpunkt, die fahren in Fontmontana. War sie natürlich sehr angespannt und hat dann gleich versucht, ihre Tochter zu erreichen, und es war auch alles gut. Sie waren nicht in dieser Bar, die war auch eher für Jüngere, würde ich sagen. Aber so kann man auch sein Jahr beginnen. Und vielleicht war es auch so für die meisten von euch, dass ihr das Jahr nicht mit besonders optimistischen Gedanken begonnen habt. Es ist immer noch der Krieg in der Ukraine, in Gaza, Israel, im Sudan. Wir wussten damals noch nicht ganz was von Venezuela. Auch die Wirtschaftslage in Deutschland ist nicht gerade erfreulich. Also es gibt vieles, wo wir uns Sorgen machen können, wo wir merken, wie gehe ich denn eigentlich in dieses neue Jahr? Eigentlich gehe ich total belastet schon in dieses neue Jahr, weil diese Probleme, diese weltweiten Probleme, die sind ja nicht verschwunden. Den Menschen damals in Juda, Südreich Juda, denen ging es auch ähnlich. Die haben überhaupt nicht optimistisch in die Zukunft geschaut. So Mitte 8. Beginn 7. Jahrhunderts vor Christus hatte die Großmacht Assyrien das Nordreich, also Israel, diesen Teil, eingenommen und die Bevölkerung in Gefangenschaft nach Assyrien gebracht. Juda, das Südreich, wurde zwar nicht in Gefangenschaft gebracht, aber wurde als Vasall von Assyrien und musste Tribut zahlen. Und der König damals war ein sehr schlechter König, hat dann auch den Tempel Gottes geschlossen und hat die Anbetung von assyrischen Göttern eingeführt. Juda. Dann kam der König Hiskia, den kennt ihr vielleicht so ein bisschen, nach seinem Vater. Und er fing an, wieder die Anbetung Jahwes in Juda einzuführen. Und er lehnte sich auch gegen Assyrien auf. Das hatte zur Folge, dass Assyrien, dem hat es natürlich nicht gefallen, zurückkam, Jerusalem belagert hat und auch einige Städte in Juda einnahm und auch einige von der Bevölkerung in die Gefangenschaft brachte. Aber schlussendlich konnte Assyrien besiegt und auch zurückgedrängt werden. Also so wäre es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann spricht der Prophet Jesaja, und was kündigt er an in Juda? Er sagt, Freunde, das Exil in Babylonien wird kommen. Ja, Assyrien ist zurückgedrängt, das führt aber dazu, dass Babylon, die andere Großmacht, kommen wird und wird euch aus Juda ins Exil bringen. Und der zweite Teil vom Jesaja-Buch schreibt genau darüber, beschreibt es. Das heißt, Jesaja spricht es meiner Meinung nach, schreibt es noch vor dem Exil, aber schreibt sozusagen, wie wird es sein, wenn wir dann im Exil sein werden. Er möchte die Leute, die jetzt in Juda leben, ermutigen, treu an Gott festzuhalten. Auch wenn sie wissen, das Exil ist nicht aufhaltbar. Das Exil wird kommen. Und trotzdem bleiben wir treu, und dafür schreibt er, damit sie verstehen, was geschieht denn, das Exil ist nicht das Ende, was geschieht denn da noch? Und die Frage für damals, für die Leute in Juda und für uns heute ist, was bleibt denn, wenn alles zerbricht? Was bleibt für uns im Jahr 2026. Woran können wir uns denn überhaupt noch festhalten? Und wir lesen, was Gott durch Jesaja sagen lässt. Aus Jesaja 43, 14 bis 21. So spricht Jahwe, euer Erlöser, Israels heiliger Gott. Um euretwillen habe ich gegen Babel geschickt und als Flüchtlinge treibe ich sie hinab in Schiffen, ihrem Stolz, sie und auch die Chaldäer. Das ist jetzt sozusagen, wenn sie schon im Exil sind, dann kommt es. Ich bin Jahwe, euer heiliger Gott, der Schöpfer Israels und euer König. So spricht Jahwe, der einen Weg durchs Meer gebahnt und euch sicher durch die Fluten geführt hat, der ausziehen ließ Streitwagen und Pferd, Heer und Held. Nun liegen sie zusammen da und stehen nicht wieder auf, ausgelöscht wie ein verglimmender Docht. Denkt nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf, merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Schakale und Strauße, die Wüstentiere, ehren mich, weil ich der Wüste Wasser gab und Ströme in der Öde fließen ließ, damit mein auserwähltes Volk zu trinken hat. Dieses Volk, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich tat. Was bleibt? Was bleibt ist, und das lesen wir in diesem Text, der souveräne, treue Gott. Es ist ja total interessant, dieser Textabschnitt. Gott spricht eigentlich nur von sich. Er sagt, wer er ist und was er tut. Er ist Jahwe, der Gott, der diesen Bund mit Israel, mit seinem Volk geschlossen hat. Er ist der heilige Gott, sagt er. Der Gott, der definiert, was gut und böse ist, der unantastbar ist für das Böse, der nur gut ist. Er ist der Erlöser, der sein Volk befreit aus dem Bösen, aus der Gefangenschaft. Der damals zu Beginn des Volkes sie auf wundersame und machtvolle Weise von der Unterdrückung in Ägypten in die Freiheit geführt hat, der seine überragende Macht an diesem mächtigen Volk Ägypten gezeigt hat. Er hat die Israeliten durch das Meer laufen lassen, trockenen Fußes, und die mega aufgerüstete Armee Ägyptens ist dann nachher in diesen Wassern ertrunken. Er ist der Schöpfer, der die ganze Welt, das ganze Universum gemacht hat, der Macht hat über die gesamte Schöpfung und der gleichzeitig der Schöpfer seines eigenen Volkes Israel ist. Er ist der Gott, der Wege bahnt, dort wo es gar keinen Weg gibt. Er ist der Gott, der Wasser und Leben bringt, wo es bisher nur Trockenheit und Tod gab. Er ist der Gott, der Herrscher ist über alle Reiche und über alle Mächte, die jemals existiert. Und dieser Gott bleibt auch mitten in einer chaotischen und zerstörten und angstmachenden Welt. Selbst für Israel, für Juda angesichts des Exils, das kommen wird. Und bevor er jetzt von diesem Neuen spricht, das er schaffen wird, sagt er, aber in diesem Neuen bin ich, euer Gott, immer der Gleiche. Ich bin treu und zuverlässig. Und ich lasse mich überhaupt nicht erschrecken durch das, was in der Welt geschieht. Auch wenn ihr das aus eurer menschlichen Sicht nicht so gut erkennen könnt vielleicht. Es ist schwierig zu erkennen, wenn du im Exil sitzt in Babylon. Und es ist vielleicht auch schwierig zu erkennen, wenn du jeden Tag die Nachrichten schaust und spürst, wie die Welt zerbricht. Gott ist der Souveräne, der mächtige Herrscher über alle Welt, über das ganze Universum über unsere chaotische Welt und gleichzeitig über dein kleines Leben. Und das spricht Gott dir am Anfang von 2026 zu. Ich bin der Souveräne, der Mächtige, der Treue, der Liebende, der Zuverlässige. Gott. Ich bin der, der dir nahe ist und für dich sorgt. Er wird nicht alles Leid und allen Schmerz und jeden Verlust von dir fernhalten, das wird er nicht tun. Aber er wacht über dir. Und er steht dir bei selbst im Schmerz und im Leid. Und er tröstet dich und er gibt dir Lebensmut. Paul Gerhardt, der bekannte Liederdichter, hat in seinem extrem bekannten Lied Befiehl du deine Wege die Strophe geschrieben: Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Gott sitzt im Regimente. Wir wissen, dass Paul Gerhardt in der Zeit des 30-jährigen Krieges gelebt hat, als die Pest grassiert. Er hat 4 von seinen 5 Kindern im ersten Lebensjahr verloren. Er wusste, was er schreibt. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Willst du im Vertrauen für 2026, dass er im Regimente sitzt? Das ist eine Frage des Vertrauens. Weil erkennen können wir es vielleicht nicht immer. Willst du vertrauen, dass er der Gleiche bleibt? In deinem Leben, in dieser Welt. Aber unser Text geht weit darüber hinaus. Was bleibt? Was bleibt ist, dass Gott Neues schafft. Das war schon immer so und es wird immer bleiben, dass Gott Neues schafft. Lest nochmal den zweiten Teil. Denkt nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es denn nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in der Einöde an. Schakale und Strauße, die Wüstentiere, ehren mich, weil ich der Wüste Wasser gab und Ströme in der Öde fließen ließ, damit mein auserwähltes Volk zu trinken hat. Was bleibt, ist, dass Gott Neues schafft. Und vielleicht sind wir zuerst mal so ein bisschen irritiert, denn in Versen vorher, da sagt, lässt Gott sagen, so spricht Jahwe, der einen Weg durch das Meer gebahnt und euch sicher durch die Fluten geführt hat, der ausziehen ließ, Streitwagen und Pferd, Herd und Heer und Held. Nun liegen sie zusammen da und stehen nicht wieder auf, ausgelöscht wie ein verglimmender Docht. Und das ist das Ereignis in der Geschichte Israel. Es ist dieser Zug durch das Meer, diese Flucht vor Ägypten, wo die gesamte Armee Pharaos Ägyptens zerstört wurde. Es ist das Ereignis, das eigentlich aus diesem Clan ein echtes Volk gemacht hat, das Volk Gottes. Es ist sozusagen das konstituierende Ereignis für das Volk Israel. Und jedes Jahr feiern sie dieses Ereignis, was Gott getan hat, um es nie zu vergessen. Das hat Gott ihnen gesagt, vergesst nie, was ich getan habe. Und auch jetzt erinnert Gott sie wieder daran, was er getan hat. Und dann kommt plötzlich dieses, denkt nicht an das, was früher war. Und dann denken wir, okay, das ist jetzt komisch. Warum sollen sie sich denn nicht erinnern an das, was Gott getan hat, an dieses wundervolle Ereignis? Gott verbietet ihnen hier auch nicht, das Passafest zu feiern. Aber Gott macht deutlich, das könnt ihr eigentlich vergessen fast. Angesichts dessen, was ich Neues schaffe, das ist so viel größer, das ist so viel besser, dass ihr das wundervollste Ereignis in eurer Geschichte eigentlich vergesst. Weil es so viel besser ist. Seht, ich wirke Neues, sagt Gott. Es wächst schon auf, merkt ihr nicht, ich bahne einen Weg durch die Wüste und lege Ströme in der Einöde. Ein gebahnter Weg, große Flüsse in der Wüste, wo es kein Wasser gibt. Das ist viel mehr als das, was Israel in der Wüste beim Auszug erlebt hat. Da hat Gott das Volk immer wieder mit Wasser versorgt, aus dem Felsen, auf wundersame Weise. Aber Gott sagt, das ist jetzt nicht so ein paar Tropfen Wasser, sondern ich mache Flüsse in der Wüste. Sprudelnde Flüsse, Quellen. Das ganze Land wird mit diesem lebensgebenden Wasser versorgt. Gott spricht von Wüstentieren, die ihn ehren, weil er ihnen das schenkt, was sie brauchen zum Leben. Die ganze Schöpfung wird aufleben, wird neues Leben bekommen. Und da merken wir gleich, Gott spricht hier nicht nur von der Rückkehr aus Babylon, aus dem Exil. Es ist viel größer, was er hier ankündigt. Er hat eine viel größere Vision. Eines Tages, sagt Gott, werde ich die gesamte Schöpfung erneuern. Und ich werde ganz neues Leben schaffen. Und es wird ein Leben sein ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Krieg, ohne Hass. Und damit sind wir auch bei unserer Jahreslosung, über die ihr auch schon was gehört habt. Ich lese sie nochmal vor aus Offenbarung 21. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß, und wandte sich dann zu mir. Schreibe diese Worte auf, die sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Das ist die ganz, ganz große Vision, die Gott hier aufzeigt. Und wir merken schon, es sind die gleichen Formulierungen, es sind die gleichen Bilder in Jesaja wie in der Offenbarung. Und Jesaja, wenn wir weiterlesen, der schreibt dann von diesem einen, der kommen wird. Dem Messias, der leben wird, der als Kind geboren wird, der sterben wird und der wieder auferstehen wird. Und der dadurch einen Weg bahnt für diese neue Welt Gottes. Und es ist keine Jenseitsvertröstung, sondern mit dieser Perspektive kann man leben. Es ist das, was uns aufrecht hält in dieser Welt, die zerbricht und zerbröselt. Und es führt zu dem, was gerade alle haben wollen. Resilienz. Die Fähigkeit, Krisen und Stress und Leiden zu bewältigen und sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Denn wir wissen, dass diese Welt, die sich selbst zerstört, ein Ende haben wird. Dass diese Welt nicht ewig so weitergehen wird. Ich weiß, dass sich nicht auf ewig Menschen gegenseitig abschlachten werden. Und Gott wird eine neue Welt schaffen. Eine Welt, in der wir so leben können, wie es vom Ursprung her gedacht. Und das Interessante ist, Gott sagt, seht, ich wirke Neues, es wächst schon auf, merkt ihr es nicht? Das heißt, das Neue, das ist nicht nur das, was irgendwo in ferner Zukunft geschieht, wenn Gott als eine neue Welt schaffen wird. Es gibt jetzt schon Anzeichen dafür, es keimt schon, es wächst schon auf. Und für Juda war es diese Rückkehr aus dem Exil, dieses Anzeichen, dieses Zeichen, diese neue Welt, ja, die Gott versprochen hat, die wird kommen. Ihr dürft zurückkehren aus dem Exil. Das ist noch nicht die neue Welt. Aber es ist so ein kleines Zeichen dafür. Und wir heute, wir leben schon mit dem allergrößten Zeichen, das Gott uns geschenkt hat. Nämlich Jesus, der für uns gekommen ist und gestorben ist und auferstanden ist. Er regiert jetzt im Himmel und hat gesagt, ich werde wiederkommen und dann wird es diese neue Welt geben. Wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt und er führt uns jeden Tag, jeden Schritt. Und das Interessante, das ist, dieser Heilige Geist ist mit dem gleichen Bild in der Bibel verknüpft. Wenn wir in Johannes 7 lesen, wer an mich glaubt, sagt Jesus, für den gilt, was die Schrift gesagt hat, aus ihm heraus werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er meinte damit den Geist, den sie erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Merkt ihr, der Heilige Geist wird beschrieben mit genau den gleichen Worten, mit diesem lebengebenden Wasser. Und es kommt aus uns, weil wir den Geist in uns haben. Wir haben schon so viele Elemente von diesem Neuen, das Gott eines Tages schaffen wird. Wäre es nicht gut, 2026 euren Blick darauf zu richten? Was schafft denn Gott Neues? Wo ist denn Gott bereits am Werk? Was kann ich denn erkennen von dem, was diese neue Welt sein wird? Vielleicht kann ich erkennen, wie er mich verändert. Der Geist verändert mich. Er macht mich resilienter. Vielleicht auch durch Schmerz und Leid, ja. Vielleicht macht er mich barmherziger mit anderen und zufriedener in der Geborgenheit, die ich habe, weil er da ist. Lenkt euren Blick darauf, was Gott durch euch wirkt. Wo handelt Gott, wo handelt der Geist durch euch und schafft Neues, dass Menschen von Jesus hören, dass Menschen von diesem Gott hören. Jeden Tag kommen in der Welt Menschen zum Glauben an Jesus. Jeden Tag. Da können wir unseren Blick drauf richten. Da können wir uns informieren, was geschieht denn weltweit. Das wäre doch eine Perspektive für 2026, jeden Tag zu beten, Herr, ich möchte heute sehen, was du Neues schaffst. Hier bei uns, in mir, in der Welt. Ich möchte darauf meinen Blick richten und mich dann einklinken. Und vielleicht müssen wir dann manchmal aus unserer Komfortzone raus. Müssen wir hören, was der Heilige Geist uns sagt. Und uns einbringen in das, was Gott tut. Vor Ort, in unserem persönlichen Leben, bei unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, in der Gemeinde. Aber auch weltweit, und das tut ihr, das habt ihr heute getan, durch die Missionare, die ihr unterstützt, für die ihr betet. Ihr klingt euch ein und ihr seid dabei in dem, was Gott tut. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch auch dran zu gehen, zu sagen, ich möchte woanders hingehen. Da, wo Gott mich hinsendet. Ich möchte dabei sein, wenn Gott Neues tut. Noch nie in der ganzen Geschichte sind so viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen wie in den letzten Jahrzehnten. Noch nie. Wollt ihr dabei sein und euch einbringen? Vielleicht durch Geben, vielleicht durch Beten oder auch durch Gehen. Betet ganz besonders im Moment für den Iran und für die Christen, die iranischen Christen. Beginnt eine neue Welle von iranischen Christen, die jetzt anfangen, darüber nachzudenken, was machen wir, wenn tatsächlich das Regime im Iran stürzt. Sind wir bereit, zurückzugehen? Wir haben hier zum Glauben an Jesus gefunden oder in den USA oder wo auch immer sie hingeflüchtet sind. Und wir möchten zurückgehen, damit nicht die Rückkehr zu der Tradition auch bedeutet, wir kehren zurück, wir lassen den Islam und wir kehren zurück zu unseren alten, traditionellen, zu dem Religion unserer Väter. Sondern dass wir zurückkehren und ankommen neu bei Gott. Betet für die iranischen Christen. Ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung für sie ist im Moment. Betet für den Iran, dass das Regime gestürzt wird und dass dann nicht das Chaos kommt, sondern dass Christen da sind und sagen, wir geben euch Hoffnung. Erkundigt euch. Und darum geht es auch im letzten Element. Was bleibt? Was bleibt, ist der Auftrag. Ganz am Ende unseres Textes dieses Volk, sagt Gott, das ich mir schuf, soll erzählen, was ich. Das war schon immer der Auftrag Gottes für sein Volk. Israel hat es lange nicht wahrgenommen. Sie sollten der Welt zeigen, wer ihr Gott ist. Gott stellt sich hier vor, immer wieder neu vor seinem Volk. Er sagt, ich bin, der ich immer war. Ich bin der Treue, der Souveräne, der Mächtige, der Barmherzige Gott. Ich bin der Gott,
der Neues schafft, immer wieder Neues schafft. Und der eines Tages eine neue Welt schaffen wird, die euch eine ewige Perspektive gibt. Inmitten vom Exil, inmitten von einer zerbrechenden Welt. Erzählt es doch den anderen, die das nicht wissen. Das ist doch ein Motto für 2026. Erzählt doch den anderen, wer dieser wundervolle Gott ist, der immer noch mächtig ist über dieser zerbrochenen Welt. Macht euch doch Gedanken, jeder für sich, wie kann ich in dieser chaotischen Welt Menschen zeigen, wer Gott ist? Wie könnt ihr als Gemeinde Menschen zeigen, wer Gott ist? So, auf so eine Art und Weise, dass sie es hören können und annehmen können. So wie im Fischkutter zum Beispiel. Lasst euch doch gemeinsam als Gemeinde auf das ein, was Gott Neues schaffen will. Auch durch euch, durch eure Gemeinde. Traut ihm diese schöpferische Macht zu. Und die Frage ist, willst du dabei sein? Amen. Wir nehmen uns jetzt einfach noch ein paar Minuten Zeit, wo jeder für sich diese Frage beantworten kann. Bin ich bereit?